Das ist in gewisser Weise konsequent, andererseits aber auch enttäuschend für die Menschen da, die gedacht haben, auch da werden wir künftig spitze sein, aber auch da wird schon Personal abgebaut, weil es eben nicht so funktioniert, wie man gedacht hat.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und heute wollen, ja müssen wir geradezu, den Wust an Nachrichten für Sie sortieren und ordnen, der uns und Sie vor allem aus einer Branche erreicht in den vergangenen Wochen, den deutschen Automobilzulieferern. Die Zulieferer sind eine riesige Branche und wenn die Automobilindustrie so etwas wie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, dann sind die Zulieferer so etwas wie, ja, die Bandscheiben. Ihre größten Vertreter, die auch in der Weltrangliste in der Spitzengruppe liegen, heißen Bosch, ZF Friedrichshafen, Continental. Seit Wochen berichten wir beim Manager Magazin oft exklusiv von kleinen und großen Sparprogrammen, die zum Teil absurd euphemistische Titel tragen wie Fred oder Accelerate, die aber eigentlich immer eines zum Kernziel haben, tausende Stellen abzubauen, Jobs zu streichen. Und das besonders Bemerkenswerte daran, diese Stellenstreichungen finden oft auch dort statt, wo man die Zukunft vermutet. In Forschung und Entwicklung, in Softwareeinheiten, in Bereichen, die das autonome Fahren entwickeln sollen. Haben die deutschen Autozulieferer also die Zukunft schon verspielt? Wie schlecht geht es ihnen wirklich? Welche Folgen haben die jüngsten Absatzprobleme bei E-Autos, die dieser Tage bekannt wurden? Kurzum, was ist da los? Unser Thema heute lautet also Bosch, Conti und ZF. Wie gefährdet sind die Säulen der deutschen Automobilwirtschaft? Tja, und um die Lage für Sie zu entwirren und zu ordnen, habe ich uns heute Morgen einen Gast aus unserer Redaktion eingeladen, der Ihnen vertraut ist, zumindest wenn Sie regelmäßig bei uns dabei sind. Er hört es nicht gern, aber ich halte ihn für den mit Abstand besten Automobiljournalisten Deutschlands. Er ist zudem stellvertretender Chefredakteur des Manager-Magazins, Michael Freitag. Guten Morgen, Michael.
Hi Sven, ich bin natürlich froh, heute wieder dabei zu sein.
Ich freue mich auch, unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch. Ja, Michael, springen wir rein, legen wir los. Ich habe bei meiner Anmoderation mal wieder ein paar Thesen in den Raum gestellt. Tja, lass uns die mal rasch validieren, ob die auch wirklich so zutreffen. Wie viele Menschen arbeiten denn in der deutschen Automobilzulieferei und wie viele so grob bei Bosch, ZF, Conti?
Ja, bei den Zulieferern, ja, das ist nicht ganz einfach. Ich würde mal sagen, in der deutschen Autoindustrie insgesamt 750 bis 800.000. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf. Die Zulieferer machen einen großen Teil davon aus. Ich kann mal kurz für die großen drei das benennen. Bosch allein hat 430.000 Beschäftigte, davon rund 230.000 im Automobilbereich. ZF liegt bei knapp 170.000, natürlich nur Auto oder bis auf ein paar Randbereiche. Conti hat 200.000 und das ist dann, ja gut, bei ContiTech sind auch da ein paar Mitarbeiter in Randbereichen, aber das ist recht wenig. Aber kurz vielleicht eine Anmerkung, auch wenn da nur von Sparprogrammen im Moment die Rede ist und davon, dass beschäftigte Stellen gestrichen werden sollen. In den letzten Jahren, wenn man mal in die Statistiken guckt, bei ZF 22, 23, da sind nicht viele, aber Stellen aufgebaut worden. Genauso bei Conti, da gibt es schon seit 2020 ein großes Sparprogramm, aber gerade im Ausland ist aufgebaut worden, was die Stimmung hier in Deutschland bei den Arbeitnehmervertretern nicht gerade verbessert. Also ganz so schlimm kann es eigentlich nicht sein. Oder, und ich glaube, das ist eher der Fall, da hat man sich noch ein bisschen vertan dabei, wo man aufbaut und wo man vielleicht etwas früher hätte abbauen können.
Die gesamtbeschäftigten Zahlen, die du nanntest, die gelten auch konzernweit, also natürlich.
Das sind konzernweite Zahlen, ja, genau.
Es sind große Zahlen. Die Zahl der Beschäftigten ist ja immer, ja, nur ein Gradmesser, um die Bedeutung einer Firma oder einer Branche zu bemessen. Ihre technologische Kompetenz ist im Grunde der noch viel wichtigere Maßstab. Zulieferer hört sich jetzt nach nicht besonders wertvoller Arbeit an in gewisser Weise. Tatsächlich aber führt der Begriff ein wenig in die Irre, zumindest bei den Autozulieferern, wenn ich mich unserer Gespräche erinnere oder auch vor allen Dingen dessen, was du schreibst und berichtest. Denn historisch sind viele der Zulieferer eben echte, ja, Technologiepartner, Technologietreiber, Systemlieferanten, schon Garanten dafür, dass die deutschen Hersteller jahrzehntelang technologisch führend waren und es in weiten Teilen immer noch sind, oder?
Ja, das ist genau so. Also zumindest eben in der alten Automobilwelt. Verbrennertechnik und eben noch nicht diese Software-Defined Vehicle, von dem jetzt alle reden. Mhm. Also in der Vergangenheit, und teils ist das immer noch so, regelmäßige Treffen zum Beispiel zwischen dem Bosch-Vorstand und dem Volkswagen-Vorstand. Das ist ein bisschen runtergefahren worden in den letzten Jahren, gerade unter der Führung von Herbert Diess bei Volkswagen. Aber das ist weiter zentral. Die Ideen werden da gemeinsam eruiert und bearbeitet. Dann geht es darum, wer entwickelt mit wem was. Bosch entwickelt eine neue Bremse im Lead, in der Führung, eben mit Mercedes oder mit BMW. Oder Conti entwickelt neue Technologien dann eben mit einem der großen Autohersteller in Deutschland. Das war so eine Art Symbiose. Die haben sich gemeinsam weiterentwickelt und sind an die Spitze gekommen.
Dann lass uns genau da nochmal einen Tick genauer schauen auf die großen drei, um besser einschätzen zu können, wie der Stand der Dinge ist, eben vor dieser technologischen Transformation, in der wir jetzt stecken und mit der ja alle so ihre Probleme haben. Bosch, ZF, Conti, du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber sag nochmal, wofür sind die jeweils die Spezialisten? Wo haben die traditionell ihre Stärken, die drei?
Also Bosch steht seit vielen Jahren sehr stark für Diesel- und Benzintechnologie, sprich den Verbrennerantrieb. Das war immer die Stärke, LKW wie PKW. Damit haben die sich ausgezeichnet und abgehoben vom Rest. Da waren die immer Weltmarktführer, haben sehr gut verdient. Conti kommt ja vom Reifen. LKW, PKW, Fahrrad, das ist der Ursprung dieses Unternehmens. Und dann ist das, vor allem getrieben ab den Ende der 80er Jahre, weiterentwickelt worden, auch in Technologiebereiche. Motortechnik sehr stark in Bremsen, Cockpit-Technologie, Elektronik. Da haben die sich dann ja sehr, sehr stark weiterentwickelt. Da ist der Reifen fast schon so zum Beiwerk geworden eine Zeit lang. ZF, ja, Zahnradfabrik Friedrichshafen, das ist klar, das ist Getriebetechnologie. Da ist ZF führend weltweit. Das ist aber eben auch klassische Verbrennertechnologie. Sprich, ja, da muss man irgendwann etwas machen. Das ist denen aber auch relativ früh klar geworden.
Jetzt ist es ja so, die sind Zulieferer mit großen Kompetenzen, engen Verbindungen zu den Konzernen, technologisch aber getrieben, jetzt aus der Theorie kommt, wenn es zu Technologiebrüchen kommt in einer Industrie, in diesem Fall vielleicht sogar zweien, also Auto als Smartphone, Software getrieben und Elektroantrieb, und ich aber als Zulieferer ein so enges Verhältnis habe zu den Herstellern, dann müsste das doch eigentlich eine Chance sein, zu sagen, ach, da kommt was Neues, ich habe eine gute Beziehung zu dem Hersteller, da setze ich mich jetzt mal an die Spitze der Bewegung und sorge dafür, dass neues Geschäft reinkommt und helfe quasi meinen langjährigen Partner. Also in der Theorie eigentlich gut, in der Praxis glaube ich aber nicht so gut. Wie sind die das jeweils angegangen?
Naja, das kann sehr gut sein. Mhm. Es kann aber auch genau den gegenteiligen Effekt haben, wenn in allen Bereichen die Anhänger des Verbrenners so stark sind, dass sie bremsen. Das sind ja riesige Organisationen. Tausende Entwickler, Vertriebsorganisationen, die alle spezialisiert drauf sind, Verbrenner zu verkaufen. Automobile, die weltweit führend sind, die weltweit, ja, da mag jemand widersprechen, aber ich sag's jetzt mal so, die weltweit die besten Motoren haben, Benzin, speziell auch noch Diesel, da geht man nicht so einfach davon ab. Ich fange mal mit Bosch vielleicht an.
Also wie die sich darauf eingestellt haben, ne?
Genau. Die haben das sehr früh eigentlich begriffen, dass da etwas passieren wird. Wir hatten mal Ach, das war so 2010, da hatten wir mal ein Hintergrundgespräch bei Bosch, damals noch geführt von Franz Fehrenbach. Da ging's drum, ja, wie geht man damit um, dass der Verbrenner irgendwann am Ende ist. Da ging's noch gar nicht so um CO2, da ging's vor allem darum, dass das Öl irgendwann am Ende ist. So, die Theorie war, da werden wir richtig investieren. Und da haben wir gewaltige Chancen, weil wir sind gut, wir sind stark im Automobilantrieb. Das können wir auch mit Elektroantrieben. Es wurde ausgerechnet, Szenario, Potenzial für Bosch bei jedem verkauften Elektroauto ungefähr 6.000 Euro Umsatz. Wenn ich das umsetze in Gewinn, ungefähr 500 Euro beim Bosch-Anspruch. So könnte man sich das vorstellen. Ja. Das Problem dann aber war, das ist nicht so richtig umgesetzt worden. Man hat dann zum Beispiel gesehen, eine Möglichkeit wären Batteriezellen. Wenn ich mir das heute anschaue, wäre genau richtig gewesen, die ganz großen, die Newcomer, diejenigen, die am meisten verdienen und Potenzial haben, sind Batteriezellenhersteller, gerade aus China, CATL und LG Electronics, LGES.
Kommen die aus China oder aus Südkorea?
Das ist Südkorea. Aber bei Bosch hat man dann zwei- oder dreimal sehr genau geprüft, geht man da rein oder nicht. Und am Ende waren die Bedenken zu groß. Mal passt es nicht, weil die Abnahmegarantien der Hersteller nicht so kamen, wie man es gehofft hatte. Dann war eine gewisse Angst da, weil man sich schon mit der Solartechnik vergaloppiert hatte. Und dann waren da halt immer noch diejenigen, die eigentlich nicht so richtig dran geglaubt haben. Sprich, Bosch ist nie wirklich eingestiegen und heute immer noch nicht da, wo man eigentlich damals gedacht hatte, hinzukommen.
Wie sieht's bei ZF und Conti aus?
Ich mach mal weiter mit ZF. ZF ist ja eigentlich am abhängigsten gewesen vom Verbrenner mit den Getrieben. Das war ungefähr vor 10 Jahren. Der CEO, der damals hieß Stefan Sommer, war relativ frisch dabei und der hat gesehen, wir brauchen hier eine Alternative. Das wird noch sehr lange gute Erträge bringen, das Geschäft mit den Getrieben. Aber wir müssen für die Zukunft mehr aufbauen. Und dann hat er durchgesetzt, dass man TRW aus den USA kauft. Sicherheitstechnik, Chassis-Technologie und damit einen Bereich, der auch im Elektroauto eine Rolle spielt, Airbags etc. und der auch im autonomen Auto eine Rolle spielen wird. Sehr gute Idee. Der Oberbürgermeister damals, Andreas Brandt, hat mitgemacht und der ist ja wichtig bei ZF, weil das ein Stiftungsunternehmen ist und die Stiftung wird kontrolliert von der Stadt Friedrichshafen, sehr speziell und auch wirklich außerordentlich, dass damals der Bürgermeister mitgemacht hat. Der nächste Vorstandschef dann hat das nächste Unternehmen gekauft, Wabco. Da geht's vor allem um Bremsentechnologie für LKW. Das heißt, das war der nächste Schritt. ZF ist damit aufgestellt für autonomes Fahren, hat wirklich alternative Technologien, sprich eigentlich auch da sehr viel bis alles richtig gemacht.
Aber
ja gut, da gibt's eigentlich zwei Hauptbegründungen. Die eine ist ZF-spezifisch, die andere gilt für die gesamte Branche. Ich fange mal mit der ersten an, ZF-spezifisch. Das Unternehmen musste natürlich einiges an Schulden aufnehmen für diese Übernahmen. Also das waren insgesamt dann mehr als 10 Milliarden Euro. Das ist in der Zeit von Stefan Sommer noch sehr gut und zügig abgebaut worden. Bei der zweiten Übernahme dann aber gerade anfangs nicht wirklich konsequent. Und das hat sich dann ja, sehr negativ ausgewirkt, als Corona kam, als der Gewinn plötzlich einbrach und man gar nicht mehr so abbauen konnte. Und das hängt diesem Unternehmen weiterhin an. Sprich, da fehlt das Geld für Investitionen. Der zweite Punkt ist ein bisschen ein anderer. Irgendwann haben alle Zulieferer gemerkt, oh, unser Modell funktioniert nicht mehr so richtig. Und sehr viele sind zum Beispiel in Elektromotoren eingestiegen. elektrische Getriebe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die jeweils 8, 9, 10 Zulieferer eingestiegen sind. Das hat dazu geführt, dass man versucht hat, sich Aufträge praktisch zu erkaufen. Ist mit sehr niedrigen Preisen da reingegangen. Motto, wenn wir erstmal da sind und bewiesen haben, wie gut wir sind, dann bekommen wir auch die nächsten Aufträge.
Gleich den Preis ein bisschen anheben.
Dann können wir den Preis anheben. Das hat aber bis heute nicht funktioniert. Warum nicht? Weil der Wettbewerb noch da ist und weil auch die Hersteller mit Elektroautos wenig verdienen. Und dann kommt noch dazu, die Hersteller gehen selbst in diese Bereiche rein, die, nennen wir mal VW, sehr stark im Motorenbau, hat das sehr stark selbst gemacht. Die brauchen neue Beschäftigungen für diese Leute. Mhm. Was machen sie also? Bauen Elektromotoren etc. Sind also auch da aktiv. Sprich, das ist ein sehr umkämpftes Gebiet. Da verdient man nicht wirklich gutes Geld, beziehungsweise verliert Geld.
Gucken wir nochmal auf den dritten großen Continental, wie der Konzern sich auf die nahende Zeitenwende eingestellt hat, ob er es überhaupt gemacht hat, also auf die Technologiebrüche, muss man ja sagen. Bosch und ZF hast du jetzt geschildert. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Wie war es bei Conti?
Conti hat schon sich überlegt, was man da machen kann. Sehr innovative Modelle sind in die Elektronik eingestiegen für die neuen Autos. Zentralrechner haben sie gebaut, zum Beispiel für den ID3, den ID4 von VW. Haben auch überlegt, ob sie Batteriezellen machen. Das haben sie dann auch wieder verworfen. Da gibt's ein anderes Problem. Da ist ein bisschen was schiefgegangen bei den Innovationen. Die haben sich an einigen Stellen übernommen, haben vielleicht zu viele Aufträge angenommen und haben es dann zum Teil nicht geschafft, die mit der kalkulierten Manpower und im kalkulierten Tempo abzuarbeiten. Sprich, das war alles dann am Ende so teuer, dass man nichts damit verdient hat. Und bis heute sind sie aus diesem Problem nicht wirklich rausgekommen.
Also, wenn ich dir zuhöre und versuche, das zusammenzufassen, korrigiere mich gern. Es hat nicht an dem Erkenntnis gefehlt bei den einzelnen Konzernführungen oder in den Konzernführungen, dass da was zukommt auf die Automobilindustrie und damit auch auf die Zulieferer. Man hat auch einigermaßen erkannt, was es ist. Elektro, Software, autonomes Fahren. Hat schon auch versucht, sich darauf einzustellen, aber aus unterschiedlichen Gründen bislang nicht erfolgreich. So, jetzt.
Ja, ich gehe einmal noch dazwischen.
Gerne. Hm?
Es hat einfach vieles zu lange gedauert. Ah. Teilweise, weil die Überzeugung nicht so da war.
Bei Bosch?
Teilweise aber auch aus sehr spezifischen Problemen. Wenn ich Conti sehe, da hat man sich irgendwann entschieden, nicht irgendwann, ich muss jetzt lügen, das war vielleicht 2017, hat man sich entschieden, die Antriebssparte abzuspalten. Weil man gedacht hat, mit Motortechnologie kann ich auf Dauer das Geld nicht verdienen, das ist eine sterbende Technologie. Hat dann versucht, das mit einem amerikanischen Konkurrenten zusammenzubringen. Das hat nicht geklappt. Dann war denn die nächste Idee, das an die Börse zu bringen. Das war schwierig, weil der Großaktionär Schaeffler gezögert hat. Dann war die nächste Idee, das abzuspalten und separat im Prinzip zu verschenken an die Aktionäre und dann neu an die Börse zu bringen. Also ein bisschen andere Technik. Dafür hat man sich am Ende entschieden. Aber das hat dann so lange gedauert, dass es einfach ein bisschen spät war und nicht den Ertrag gebracht hat, den man sich vorgestellt hätte. Und insofern, da hast du schon recht, das sind richtige Überlegungen, die da angestellt wurden. Auch umgesetzt wurden dann, aber es hat am Ende zu lange gedauert.
Und die Erkenntnis, dass das jetzt so auf dem Weg, den man eingeschlagen hat, nicht zum Erfolg führen wird, der ist offensichtlich auch gereift, so interpretiere ich zumindest die Jobabbau- und Sparprogramme, die jetzt eigentlich in der ganzen Branche an die Öffentlichkeit geraten, zum Teil ja auch durch deine und eure Recherchen, bei Bosch, ZF, Conti eben auch. Also so eine Art Zwischenbilanz, so in der Form kann es vielleicht nicht weitergehen. Wir müssen nochmal uns neu justieren. wie passiert das gerade? Wie ist da gerade der Stand, der Status quo, der Gesundheitszustand auch dieser drei Unternehmen? Vielleicht gehen wir die mal nacheinander durch.
Ich fange mal mit Bosch an. Mhm. Bosch war immer das Unternehmen, das vielleicht nicht die allerhöchsten Renditen gemacht hat, aber sehr stabil gut verdient hat. Wenn mal etwas, ein Bereich nicht funktionierte, dann hat man das, ich nenne es mal sozialverträglich, verkauft, sprich hat sich Interessenten gesucht und hat den Beschäftigten dann aber sehr gute Garantien gegeben. Sprich, bei Bosch musste eigentlich niemand befürchten, dass er schlecht behandelt wird oder bei einem Verkauf untergeht. Das ist heute noch so, also zumindest, dass man gut behandelt wird als Arbeitnehmer. Nur der Gewinn im Automobilbereich, der eigentlich garantiert war, der ist nicht mehr da. Nach Corona nicht wieder hochgekommen. Die machen noch schmale Profite, aber nicht viel. Und so richtig ist auch nicht absehbar, dass man wieder hochkommt. Und jetzt ist Bosch-Chef Stefan Hartung halt konsequent und sagt, dann müssen wir an einigen Stellen stärker streichen, als es die Menschen gewohnt waren. Mhm. Weiterhin sehr sozialverträglich. Also sprich, das ist noch der alte Bosch-Stil. Das ist also nicht jetzt übertrieben, aber deutlich konsequenter.
Und du sagtest, einer seiner Vorgänger, glaube ich.
Franz Fehrenbach,
ja, der hatte richtig erkannt, eigentlich Batterietechnologie hat man da nicht gemacht, aus den von dir genannten Gründen. Aber was ist denn jetzt identifiziert von Stefan Hartung als Zukunftsgeschäft für diesen Koloss?
Weiterhin Elektromobilität, weiterhin auch mit dem Versprechen, in ein paar Jahren werden wir da gutes Geld verdienen. Mhm. Aber noch ist das halt nicht zu sehen. Mhm. Auch gehörte dazu autonomes Fahren, gehört auch noch dazu. Nur Teile hat man da auch schon wieder verabschiedet. Das ist in gewisser Weise konsequent. Andererseits aber auch schon enttäuschend für die Menschen da, die gedacht haben, auch da werden wir künftig spitze sein. Aber auch da wird schon Personal abgebaut, weil es eben nicht so funktioniert, wie man gedacht hat. Oder Teiltechnologien des beim autonomen Fahren, LIDAR-Systeme, hat man gedacht, da wird man stark sein. Es funktioniert aber eben nicht so, wie der verabschiedet. Also
ist denn für dich ersichtlich, wofür Bosch in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren in der neuen Welt stehen wird oder zumindest stehen möchte, so wie das eben in der Verbrennerwelt war, wo es eine ganz klare Positionierung gab?
Ja, schon weiter Antriebstechnologien in verschiedenen Bereichen, auch Software. Also Bosch ist schon stark, das ist ein Technologiekonzern insgesamt. Mhm. Das ist ja auch Bosch, Siemens, Hausgeräte, Automatisierung sehr stark. Da sind die ja weiter stark. Mhm. Industrialisierung von neuen Technologien. Das sind alles Stärken von Bosch und das kann man weiter auch im Auto umsetzen. Und Bosch hat diese Gesamtkompetenz für das Auto. Das können andere noch nicht so. Und da sind die weiter stark. Es fehlt jetzt noch so das, was bislang auch noch Benzin und Diesel sind. Ja. Das fehlt halt noch so ein bisschen. Da suchen wir auch noch selbst. Noch ist es halt nicht so richtig, noch nicht so richtig erfolgreich da. Ich nenne es mal so.
Aber die ganze Technologie Elektroantrieb ist ja auch noch nicht so richtig erfolgreich. Okay. ZF. Hast du die Ausgangslage geschildert? Eine andere Ausgangslage, durch zwei Zukäufe schon neue Kompetenzen sich dazu geholt. Aber auch da wird jetzt zum Teil kräftig gespart. Wie gehen die in die Zukunft?
Ich nenne es mal konsequenter zunächst. Holger Klein heißt der neue Chef und der setzt um, was man eigentlich vorher schon wusste. Sprich, geht aus Bereichen heraus, die nicht so zukunftsträchtig sind wie andere. Das ist zum Beispiel Airbags. Das sind Achssysteme, Achsproduktion. Das ist auch autonomes Fahren in gewissen Teilen. Da wollte man zum Beispiel ein eigenes Shuttle machen. Davon hat man sich verabschiedet, war so ein bisschen ein Prestigeprojekt. Der sagt, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir haben nur bestimmte Budgets, das müssen wir für die wirklich zukunftsträchtigen Dinge nutzen. Und das sind weiter eigentlich ein bisschen das, was man vorher hatte. Also sprich, die beste Getriebetechnologie. Jetzt macht man eben elektrisch angetriebene Achsen etc. Das sind Teile des elektrischen Antriebs, wo man aus der alten Welt in die neue übertragen kann, die alten Stärken. Und das scheint zukunftsträchtig. Dann macht man noch eben so einen Randbereich wie Windkraft auch. Aber das ist das, wo man stark sein will und wird. Was das Sparen angeht, da werden jetzt eben auch Werke geschlossen. Sowas gab es bei ZF früher nicht. Mhm. Und dann kommen eben Zahlen in die Welt, 12.000 Stellen, die da abgebaut werden könnten. Das wird natürlich forciert auch vom Betriebsrat, der das Szenario möglichst hoch setzt, um dann eine möglichst niedrige Abbauzahl zu erreichen. Und das wird am Ende auch sozialverträglich geschehen. Dafür steht auch da das Stiftungsunternehmen ZF. Aber es wird jetzt etwas gemacht. Es werden auch Stellen gestrichen. Da passiert auch was.
Und wie wird diese Technologie für die Zukunft eingesetzt, die man sich teuer eingekauft hat mit Wabco und TRW, glaube ich.
Ja, genau. Das funktioniert gut. Okay. Das wird auch vorangetrieben. Das ist neue Automobiltechnologie. Das, was da eben nicht so funktioniert, zum Beispiel die Airbags, das wird auch wieder abgetrennt. Mhm. Ja, da geht's eben nur drum, wie viel kann ich investieren und wo muss ich agieren, um das wieder profitabler zu machen.
Mhm. Conti in gewisser Weise ein besonders interessanter Fall, weil auch die Akteure da nochmal extra interessant sind. Du hast den Großaktionär genannt, Georg Schäffler und seine Mutter Maria Elisabeth, Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle, ein richtiger Industriekapitän, der schon viel gesehen hat. Das wirkt manchmal besonders prekär, auch weil da Brandreden von Vorstandsvorsitzenden an die Öffentlichkeit gelangt sind. Wie stehen die da und wie gehen die in die Zukunft?
Das ist schon, du hast schon recht, das ist speziell. Vor allem, weil die auch noch immer wieder von Desaster A, B und C, wie so immerwährendes Pech scheint das manchmal getroffen werden. Da kommt dann plötzlich 5 Jahre nach dem Dieselskandal bei Volkswagen, 2022 war das, glaube ich, kommt dann plötzlich nochmal hoch. Conti war auch beteiligt und wusste es vielleicht früh. Ärger darum. Da muss dann ein Vorstand plötzlich gehen. Da ermittelt die Staatsanwaltschaft plötzlich. Dann gibt es Ähnliches bei ContiTech, bei Gummitechnologie und dann wird das Unternehmen gehackt und die Computersysteme sind da geschädigt. Also ein Problem praktisch nach dem anderen. Und was da speziell noch ist, ich habe da ja diese Teilung des Unternehmens in Auto und ich hatte es eben schon gesagt, Reifen, Gummi. Und der Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle drängt da nicht nur darauf, dass man spart, gerade im Autobereich. Der würde das Unternehmen am liebsten komplett neu aufstellen. Spalten, trennen in den, ich sag's mal grob, in den Gummibereich und Automobiltechnik, weil er davon überzeugt ist, dass das am Ende für die Aktionäre die beste Lösung ist und den größten Wert ergibt, weil der sehr starke Gummibereich, die Reifen und ein anderer Bereich, der namens ContiTech, gebremst wird dadurch, dass er so ein bisschen die schlechte Performance des Autobereichs auffangen muss. Auto, muss man wissen, verdient seit 2019 kein Geld mehr, schreibt Verluste. Und das hätte es früher halt nicht gegeben. Und da wird eben tatsächlich auch der Reifenbereich gebremst. Das ist so. Die könnten sonst Zukäufe machen, könnten sich stärken. Das geht im Moment nicht.
Und warum kann sich der Aufsichtsratsvorsitzende da nicht durchsetzen?
Ja, vielleicht hätte er sich schon durchgesetzt, wenn sich das besser verkaufen ließe. Das ist nicht einfach. Also erstens hat natürlich auch der Aufsichtsratsvorsitzende auf die Interessen des Großaktionärs zu achten. Zweitens führt der Vorstandschef das Unternehmen und nicht der Aufsichtsratsvorsitzende. Der Aufsichtsratsvorsitzende.
Aber du weißt ja, wenn der Vorstandsvorsitzende nicht so führt, wie der Aufsichtsratsvorsitzende das möchte, dann hat der Vorstandsvorsitzende die längste Zeit seinen Job gehabt.
Ja, deswegen komme ich zurück auf den ersten Punkt. Ja. Vielleicht lässt sich das nicht zu den Bedingungen im Moment verkaufen, an die Börse bringen, wie auch immer, wie man es gerne möchte. Da sind Perlen drin, eine kleine Software-Einheit namens Elektrobit zum Beispiel, überall hochinnovative Technologie. Aber wenn ein Unternehmensteil seit einigen Jahren Verlust schreibt, dann schreckt das natürlich potenzielle Käufer auch ab. Mhm. Also sprich, da gab es einiges an Versuchen, an Gesprächen, aber am Ende hat es nicht funktioniert, bislang. Auch nicht Teile abzugeben, könnte man sich ja auch vorstellen, dass man nach und nach etwas abgibt. Das ist ja auch so angekündigt, dass man das versuchen wird.
Also das hört sich so an, wenn ich das zusammenfassen darf. Und wir gucken jetzt hier mal nur in Anführungsstrichen auf die großen drei. Die haben sich schon auf den Weg gemacht. Da wird noch viel passieren, kann auch noch viel schief gehen. Aber Frage an dich, kann das so richtig runterfallen? Also dann kann das so richtig schlimm enden?
Also wenn das hier schief geht mit der gesamten deutschen Autoindustrie, wenn also auch Volkswagen, BMW, Mercedes hier ganz gravierende Probleme bekommen, dann ist es auch für die Zulieferer schwierig, aus dieser Situation im Moment herauszukommen. Aber ich denke, da steckt so viel Know-how weiterhin in den Unternehmen Continental, ZF, Bosch, auch bei vielen anderen, dass so viel Know-how, auch was das Gesamtauto angeht, dass viele Tech-Player, die im Moment angreifen, noch nicht haben, dass das keineswegs hoffnungslos ist. Ich glaube, wir werden auch in 5 und in 10 und in 15 Jahren noch sehr starke deutsche Zulieferer am Weltmarkt sehen.
Michael, wie das mit den Autoherstellern weitergeht, das werden wir in einem der nächsten Podcasts dann besprechen. Für heute ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Vielen Dank, Michael.
Ich danke dir.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen und vor allen Dingen auch verstehen wollen, wie es um die Zukunft der deutschen Autoindustrie steht, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins. Da ist dann alles inklusive. Sie finden sämtliche Angebote bei uns auf der Website oder in der App. Dort können Sie ein Digital-Abo oder ein Print-Abo bestellen. Schauen Sie doch gerne mal rein. In den Shownotes sind natürlich die entsprechenden Links auch aufgeführt. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Michael Freitag, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben, und ich natürlich. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus dem Frühling, der sich gerade Bahn bricht.